Das wurde an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Da haben wir uns die letzten Wochen aufgehalten mit Paulus und seinem Evangelisationsteam. Und wir haben gesehen, wie dort, ich sag mal, bezogen auf die Rettung von Menschen Erfolge erzielt wurden. Menschen wurden gerettet und sie kamen zum lebendigen Glauben und auf einmal saßen Paulus und Silas im Gefängnis. Doch auch dort erlebten sie, wie Gott bei ihnen war und er dort Türen öffnete. Und so war das für das Missionsteam natürlich kein Hinderungsgrund, weiter zu machen. Sie wurden aus der Stadt vertrieben, aus Philippi, und gingen einfach in die nächste Stadt. Das war dann die größte, nächste Stadt, die uns erwähnt wird, Thessalonich. Und dort selbst gibt Paulus uns später Zeugnis in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, wo er schreibt: Sondern nachdem wir vorher gelitten und hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes euch zu reden, unter viel Kampf. Also in Thessalonicher ging es weiter mit dem Kampf um die Rettung von Seelen. Und das wollen wir heute gemeinsam lesen in der Apostelgeschichte, wie das damals war, Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 9. Dort sehen wir den Kampf in Thessalonich. Apostelgeschichte 17. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jasus und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Worte unseres lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Herr Jesus Christus, danke für die Zeit, die jetzt vor uns liegt, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du selbst in unsere Herzen hineinredest, Herr. Dass du dein lebendiges Wort dort hineinlegst. Dass wir verändert werden. Dass wir ein Stück weit in der Heiligung wachsen und immer mehr in dein Wesen verwandelt werden. Amen. Das Thema heute ist die Verkündigung des Evangeliums, Erfolge und Anfeindungen. Was steckt hinter dieser Verkündigung des Evangeliums? Wieso kommt es zu Anfeindungen? Wieso kommt es, dass Menschen gerettet werden? Und da sehen wir zunächst in den ersten drei Versen das Vorgehen des Paulus, ein strategisches Vorgehen. Wie sind sie an die Leute rangekommen? Mit einer biblischen Grundlage. Dann werden wir uns genau um diese Botschaft kümmern. Menschliche Verantwortung in der Verkündigung und Gottes Souveränität in der Rettung. Wie kann es sein, dass Menschen zum Glauben kommen? Was ist unsere Verantwortung, wenn wir das Evangelium weitergeben? Und drittens werden wir sehen, menschliche Anfeindungen, das Skandal des Kreuzes. Das Kreuz ist ein Skandal. Da kommen wir dann beim dritten Punkt in den Versen 5 bis 9 zu. Wie gesagt, die letzten Male haben wir uns in Philippi aufgehalten, haben gesehen, wie Gott Türen öffnet, wie er Gefängnistüren geöffnet hat, wie er Herzenstüren geöffnet hat, wie er Möglichkeitstüren geöffnet hat. Menschen sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Die Verkündigung des Evangeliums hat gefruchtet und Gott hat am Herzen des Kerkermeisters, haben wir beim letzten Mal gesehen, und seinem ganzen Haus gewirkt. Und was wir in Thessalonich sehen können, ist nicht die Frage, ob wir anderen Menschen von Jesus erzählen sollen oder nicht. Diese Frage stellt sich nicht. Wir sehen an Paulus, das wird gemacht, weil das ein Befehl seines Herrn Jesus Christus war. Sondern wir sehen hier mehr die Frage, was passiert eigentlich dann, wenn man das Evangelium weitergibt. Wir sehen einmal die Erfolge, also Gottes Gnade, wo Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und wir sehen manchmal Anfeindungen menschlicher Natur, die sich völlig dagegen stellen. Aber uns sollte nichts aufhalten, die Liebe Christi weiterzugeben, die wir selbst erfahren haben. Das, was wir in dem Kreuz, in dem Geschehen am Kreuz selber sehen und für uns persönlich in Anspruch nehmen durften. Und darum verkündige deinen Herrn Jesus, darum soll es heute gehen. Erlebe Gottes Gnade in Sachen Evangelisation. Und das Ganze hat auch etwas mit Echtheit des Glaubens zu tun, wenn wir Widerstand erleben. Wir haben das ein oder andere Mal schon an einigen Stellen gesehen, dass wir Widerstand erleben werden, wenn wir gottesfürchtig sind, wenn wir treu zu unserem Herrn Jesus stehen. Bevor wir uns das aber dann anschauen, kommen wir zunächst zu Vers 1. Wir beginnen von vorne. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Diese Stadt, ich denke, man kann es einigermaßen erkennen, oder diese beiden Städte, die lagen rechts, wo Philippi ist, und links, wo Thessalonich ist, lagen so genau dazwischen. Zwei Städte, von denen wir nicht mehr wissen. Wahrscheinlich gab es hier keine Synagogen, sodass Paulus und Silas da keinen Halt gemacht haben. Aber dann kamen sie nach Thessalonich, dieser etwas größeren Stadt. Und dort gab es eine Synagoge der Juden. Und das war ihre Missionsstrategie. Dort gingen sie zunächst immer hin. Das ist auf ihrem Evangeliumsfeldzug, haben wir das schon das ein oder andere Mal gesehen. Und werden das noch sehen, dass sie zunächst in die Synagoge gehen, um dort Menschen anhand der Schrift Jesus Christus nahezubringen. Ja, das war ihr Vorgehen, das war ihre Strategie. Menschen in den Synagogen, die kannten ja grundsätzlich Gottes Wort, sie wussten, was im Alten Testament steht. Und darauf haben Paulus und Silas aufgebaut. Das war ihre biblische Grundlage. Und da haben sie den Menschen erzählt, wer Jesus Christus war, dass er schon vorher angekündigt ist und dass er der auferstandene Retter und Herr ist. Und so ging er nach seiner Gewohnheit, wie es im Vers 2 steht, zu ihnen hinein und unterredete sich ein Dreisabbaten mit ihnen aus den Schriften. Auch schon Jesus ist nach der Gewohnheit, wie es in Lukas 4, Vers 16 steht, in die Synagoge gegangen. Und die Sabbate waren für die Juden ja Tage, wo sie ihren Gottesdienst gefeiert haben, wo sie eine Art Bibelstunde noch hatten, wo jeder männliche Jude etwas zu einem alttestamentlichen Text sagen durfte. Und diese Zeit nutzten Paulus und Silas, hier steht nur was von Paulus, aber sie nutzten diese Zeit, um den Menschen von Jesus zu erzählen, vom Alten Testament her kommend. Ja? Und sie taten das an den Sabbaten, wie er steht, und grundsätzlich wissen wir aber, dass sie nicht nur drei Sabbate oder drei Wochen, wie man hieraus schließen kann, in Thessalonich waren, sondern länger. Wir lesen von Sammlungen, die aus Philippi noch hinterhergekommen sind, damit die Missionare unterstützt wurden. Das dauerte auf so einer Reise mit viel Geld, über 150 Kilometer hin und zurück, das Ganze zweimal schon etwas länger. Und wir wissen generell von der Chronologie des Paulus, er war länger dort. Da war länger ein Wirken. Auch Heiden sind zum Glauben gekommen in dieser Stadt. Das hat Paulus noch miterlebt. Und nicht nur eben Juden, eben an diesen drei Sabbaten. Und er nutzt diese Möglichkeit, die er dort vorfindet, und ringt mit ihnen in der Heiligen Schrift. Er ringt mit ihnen darum. Und ich denke, Hannah, du kennst das vielleicht noch, sein Taufvers. Er steht ihnen Rede und Antwort. Rede und Antwort, und er berichtet von der Hoffnung, der in ihnen ist. Die Hoffnung, Jesus Christus ist auferstanden und er rettet die Menschen. Und das macht er ihm deutlich, indem er die Schriften, wie es hier in Vers 3 heißt, eröffnete und darlegte, dass Jesus Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, den ich euch verkündige. Der Christus musste leiden, das finden wir einige Male im Alten Testament. Diese Grundlage, das Alte Testament, wird nun genutzt, um zu erzählen, das ist schon über den Messias gesagt worden. Psalm 22, Jesaja 53, zwei Beispiele, wo das rauskommt, dass der Gottesknecht, der Messias, leiden musste. Er erklärt ihnen, dass der Christus aus den Toten auferstehen musste. Ja, wir hatten schon in der Pfingstpredigt des Petrus gesehen, dass David, sein Körper verwest ist, aber dass der Messias die Verwesung nicht gesehen hat. Aus Psalm 16 zitiert. 1. Korinther 15 dann als Zeuge, Jesus Christus gestorben und auferstanden. Diese ersten Verse haben eine ganze Reihe von Zeugen, die das wirklich bezeugt haben. Und so wechselt Lukas hier in die wörtliche Rede des Paulus und sagt, ja, ich verkündige euch den Christus, das ist Jesus, der Christus ist. Wir sind ganz dicht dran an der Verkündigung des Paulus. Er eröffnet den Juden in der Synagoge hier alles, was sie wissen mussten. Das ist Kernbotschaft des Evangeliums. Jesus Christus, der deine und meine Schuld getragen hat. Am Kreuz auf Golgatha, der dort stellvertretend für dich gestorben ist, an deiner Stelle. Der auferstanden ist und damit letzten Endes gezeigt hat, dass Auferstehung möglich ist, dass wir leben können und damit der Sieg über Sünde, Tod und Teufel Bestand hat. Die evangelistische Botschaft, das Evangelium, die haben wir schon einmal, ich sag mal grob definiert, in Apostelgeschichte 10, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, die Predigt ist hochgeladen. Da haben wir uns erarbeitet anhand des Textes in der Begebenheit bei Cornelius, was gehört eigentlich dazu, was müssen Menschen wissen? Was müssen Menschen wissen, um den Ruf zur Rettung zu bekommen, damit sie umkehren können? Und einige Christen sagen, dass man aufpassen muss, dass man den Leuten nicht zu nahe treten soll. Dass man nicht über Sünde, über Hölle, über Buße reden sollte. Sondern nur über die Liebe, was Christus getan hat. Aber Menschen, die verloren gehen, denke ich, und das macht die Bibel auch deutlich, müssen wissen, wo sie vor Gott stehen. Dass ihr Leben voller Sünde ist und voller Schuld ist gegenüber diesem heiligen Gott. Und dass sie Jesus dafür als Retter brauchen. Jesus, der voller Liebe war und sein Leben am Kreuz geopfert hat für dich, für jeden Einzelnen. Er ist der gesandte Christus, der Messias, der Retter der Welt, der leiden musste. Ja, für den Juden war das irgendwie was Seltsames. Für ihn war der Messias der Held, nicht einer, der leiden musste. Aber Gott hat diesen Weg gewählt, den untersten Weg, um uns auch ein Vorbild zu sein. Und diese Botschaft verkündigte Paulus dort in der Synagoge. Das war sein Vorgehen, das war seine Strategie. Und auch wir als Gemeinde verfolgen ja Strategien. Eine Strategie ist zum Beispiel die Mission im Gospel-Treff. Menschen, die irgendwie kaputt sind, die auf der Suche sind nach einem Sinn, die auf der Suche sind nach mehr, die kommen vielleicht dorthin. Und diese Möglichkeit wird genutzt, um mit Menschen über Jesus zu reden, um Menschen seelsorgerlich Hilfe zu bieten. Aber dieses Wort Strategie, das klingt in manchen Ohren einfach so falsch, wo gesagt wird, boah, Strategie, damit überspielt man ja das, was eigentlich gesagt wird. Nein. Wir müssen aufpassen, dass wir den Inhalt des Evangeliums, da werde ich gleich noch drauf zurückkommen bei Punkt 2, nicht irgendwie entfernen oder nicht etwas hinzutun. Wir müssen aufpassen, dass wir den Inhalt klar und deutlich weitergeben und nicht aufgrund unseres Vorgehens irgendwie abschwächen oder etwas hinzutun. Ich komme gleich beim Punkt 2 noch drauf zurück, aber Paulus macht das deutlich. Er ist zum Beispiel den Juden ein Jude geworden oder denen ohne Gesetz ist er wie ein Gesetzloser geworden. So sagt er es im 1. Korinther 9. Er hat eine Strategie verfolgt, wie er dem Menschen nahe kommt, wie er ihnen begegnen konnte, um ihnen die klare Botschaft des Evangeliums voll und ganz weiterzugeben. Was können wir noch zu diesem Punkt lernen, zu diesem ersten Punkt? Wenn wir uns die Gewohnheit des Paulus anschauen, dann denke ich, ist das eine gute Gewohnheit, von der wir lernen können, von der wir etwas mitnehmen können. Ja, es steht, dass er nach der Gewohnheit hineinging, dass es für ihn Gewohnheit war, an den Sabbaten die Synagoge zu besuchen. Und ich denke, es ist eine gute Gewohnheit, dass wir sie uns machen, dass wir sonntags morgens hier sind, dass wir uns das wirklich zu einer guten Gewohnheit machen. Was ist für dich wichtiger, sonntags morgens? Das ist die Frage, die du stellen musst. Ich wünsche mir, dass das unsere gute Gewohnheit wird, dass wir sagen, ja, Gottesdienst, sonntags morgens, ich bin dabei. Dann haben wir direkt die Möglichkeit, wenn wir ins Gespräch kommen am Montag, zu sagen, ja, ich war im Gottesdienst. Hä? Warum? Warum stehst du sonntags morgens früh auf? Darum, weil ich meinen Jesus mehr kennenlernen möchte. Vielleicht kommt man so einfach ins Gespräch. Ich denke, es ist eine gute Gewohnheit, die wir uns machen sollten, die wir uns aneignen sollten. Gerade wenn wir versucht sind, sonntags länger zu schlafen, ist eine gute Gewohnheit, im Gottesdienst zu sein. Die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist etwas, was wir nicht verachten sollten. Ja? Geht's ja nicht, haben in dieser Woche wieder gegrillt. Und ich habe den Grill angeschmissen, habe ordentlich Kohlen drauf getan. Und dann kommt Kezia mit so einem Teller mit 4 kleinen Spießen an. Ich denke mir, hä? Jetzt habe ich so viele Kohlen da drauf getan, da kann man ein halbes Schwein drauf grillen und Kezia kommt mit 4 kleinen Spießen an. Also habe ich ein paar Kohlen an die Seite getan, weil ich mir dachte, gut, die werden dann irgendwann schneller ausgehen, dann habe ich beim nächsten Mal noch was davon. Und diese Kohlen, ich habe wirklich gesehen am nächsten Tag, es war echt noch, die am Rand waren, war echt noch ein kleines Stück über. Die waren noch schwarz, als die Asche dann weg war. Die in der Mitte, die wir zum Grillen wirklich genutzt haben, die waren weg. Jetzt war nur noch Asche. Sie konnten nicht mehr die gemeinsame Hitze erfahren. Die umliegenden Kohlen haben sie nicht entbrannt. Und genau darum brauchen wir Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig neu entflammen, dass wir uns quasi anglühen. Dass wir uns anspornen zu guten Taten, dass wir die Beziehung zu Jesus Christus fördern, dass wir gemeinsam für das Evangelium kämpfen, dass wir Zusammenhalt erleben, dass wir Charakter bilden, dass wir so in Gefahr laufen, weniger Lehrverschiedenheiten oder Unterschiede sich in einem entwickeln, weil wir zusammen sind und darüber reden können. Das brennende Feuer in uns für Christus, was den anderen vielleicht noch ansteckt, wenn wir die Gemeinschaft der Heiligen erleben. Wenn wir uns sonntags hier treffen und wenn wir uns austauschen können, genau darüber. Und so können wir auch brennend für Christus unterwegs sein und auch gemeinsam auf die Evangelisation 2017 blicken im Februar. Dass wir jetzt schon dafür beten, gemeinsam uns anspornen und ermutigen, einzuladen, dabei zu sein, darum zu ringen, dass Seelen gerettet werden. Und dazu können wir nicht oft genug betonen, was Paulus uns auch hier vormacht, anhand, auf Grundlage der Schrift, Gottes Wort weiterzugeben, zu kennen und im Leben umzusetzen und weiterzugeben. An den Sonntagen, wo es hier jemand erklärt, weitergibt, so dass man es verstehen kann, wo das Herz von Gott angesprochen wird, wo es neu auf Christus ausgerichtet wird. Herr, mir hat mal jemand gesagt, rein pädagogisch ist es, zu predigen und zuzuhören, sehr, sehr schlecht, weil man sich dort am wenigsten behalten kann. Aber in der Bibel sehen wir, dass das so gemacht wurde. Die Predigt, die Weitergabe. Und dennoch ist es nicht zu verachten, dass auch du deine persönliche Zeit mit Gott hast. Dass du die heiligen Schriften studierst. Ausdruck deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Was ist deine Motivation, die Schrift zu lesen, zu studieren? Wie kommst du voran? In einem Kommentar von John MacArthur zu Acts, also zur Apostelgeschichte, habe ich folgende Frage gefunden. Wie können Christen das Wort Gottes gut genug kennen, um es effektiv zu gebrauchen? Er hat sich ein bisschen Gedanken gemacht um diese Frage und so wie Paulus, der das Wort ja gut kannte, der in den Schriften aufgewachsen ist und danach lebte und dann auch sich in die Gespräche mit den Juden hineinbegeben hat. Was können wir davon lernen? Wie können wir das umsetzen? Was ist wichtig dafür? Und John MacArthur nennt dort vier Aspekte, die für uns vielleicht auch das Gerüst bilden, wo wir vielleicht verstehen, warum es so wichtig ist und was dazugehört, Gottes Wort zu studieren und dann effektiv zu nutzen in unserem Leben. Das erste ist, vielleicht verbindet man das überhaupt nicht damit, Sündenbekenntnis. Etwas, was zwischen Christus und mir steht, was die Gemeinschaft betrübt, wo ich vielleicht nicht klar denken kann, weil da etwas zwischen uns steht, wo ich unreine Gedanken habe, dass ich das vor meinen Herrn bringe und ihm bekenne. Das zweite, was er sagt, ist, mit Sorgfalt die Schriften studieren. Das heißt nicht oberflächlich, nicht träge, nicht Faulheit und sagen, ja komm, gehe ich mal eben schnell drüber. Er sagt, das wird keinen Christen produzieren, der mächtig war oder mächtig sein wird in den Schriften, wie es in Apostelgeschichte 18 steht. Dort finden wir jemanden, der mächtig war in den Schriften, weil er sich da reinbegeben hat, weil er sich tief damit beschäftigt hat. Und das möchte ich auch gerne an unsere jungen Geschwister weitergeben, die was vorbereiten. Uns fehlt es oft an Weisheit und Erfahrung gegenüber älteren Geschwistern. Und wenn ihr etwas vorbereitet, dann hängt euch da voll rein. Lest, studiert, zieht Kommentare zu Rat, hinterfragt, fragt andere. Die Differenz von Weisheit und Erfahrung können wir in Gottes Gnade durch hartes Arbeiten minimieren. Dass wir nicht sagen, ja komm, eine halbe Stunde vorher reicht, sondern dass wir uns da reinhängen und uns wirklich dem hingeben. Wo wir sagen, ja, ich möchte etwas vorbereiten und anderen weitergeben. Der dritte Punkt, den John MacArthur nennt, ist auch diesen Willen zu haben, das dann umzusetzen. Ja? Wie kann ich es effektiv gebrauchen? Es ist erstmal der Wille, der da sein muss, das auch dann im Leben umzusetzen. Das Studium oder das Ziel des Studiums der Schrift ist nicht, Wissen anzueignen. Das ist auch gut, das ist auch wichtig, braucht man auch für solche Gespräche vielleicht. Aber das Ziel ist es, heiliger zu werden. Christus ähnlicher zu werden im Leben. Dass das Wort Anklang findet in unserem Leben, was wir umsetzen. Das ist das Ziel, darauf soll es hinauslaufen. Und viertens, was noch wichtig ist, hat auch mit dem zweiten Punkt zu tun, andere belehren. Andere lehren das, was ich gelernt habe, was Gott mir gezeigt hat, dass ich das anderen weitergebe. So kann ich es effektiv umsetzen. Weil wenn ich es anderen weitergebe, dann heißt es auch, dass ich es selber durchdrungen habe. Dass ich selber bereit bin, das im Leben umzusetzen. Weil wenn ich etwas weitergebe und lebe nicht danach, dann bringt es nichts. Das haben wir im Thessalonicher Brief auch gesehen. Bei Paulus war alles vorhanden. Er hat das Wort, das Logos weitergegeben und hat so gelebt, wie er es weitergegeben hat. Und damit wir uns das jetzt besser behalten können, das ist ja mehr so ein Exkurs, schlagen wir nochmal Esra 7, Vers 10 aus. Schauen uns diese Person an, wie er das, oder wie von ihm berichtet wird. Esra 7, Vers 10, die Stelle sollten wir uns behalten, wenn es genau darum geht, wie wir das Wort Gottes studieren, um es effektiv im Leben anzuwenden. Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Ja, wir sehen hier quasi alles in einem Vers komprimiert. Er hat sein Herz darauf gerichtet, er klemmte sich dahinter, das zu erforschen, dann auch zu tun und das dann auch zu lehren. Er wollte alles weitergeben, was er auch gelernt und verstanden hat. Können wir es vielleicht behalten zu diesen Punkten? Ist ja nicht ganz so einfach, alles im Kopf zu behalten. Aber Esra 7, Vers 10 zeigt uns das sehr, sehr komprimiert, worum es geht und wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Da gibt es immer Reaktionen. Irgendwas geschieht. Vers 4 in Apostelgeschichte 17 zurück lesen wir: Einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die menschliche Verantwortung in der Verkündigung und Gottes Souveränität in der Rettung. Das ist ein sehr langer Titel, aber Wir kommen noch drauf, was das bedeutet. Wir sehen hier zunächst die Reaktion, sie ist sehr deutlich. Ja? Manche ließen sich überzeugen von dem, was sie gehört haben über Jesus Christus. Aus dem 1. Thessalonicher Brief wissen wir, dass zu dieser Verkündigung des Wortes noch weitere Aspekte zukommen. Wir können mal den 1. Thessalonicher Brief 1 aufschlagen und sehen, was dazugehört zu dem Wort, was verkündigt wird. Könnt ihr euch auch nochmal gerne anhören. Wir hatten ja den Thessalonicher Brief hier schon mal Stück für Stück ausgelegt. Findet ihr auch auf der Website. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Also nicht nur das Wort allein, sondern auch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Souveränität. Er wirkt durch seinen Heiligen Geist im Herzen, am Herzen des Menschen und schenkt damit für den Menschen eine Möglichkeit, einen Raum darauf zu reagieren und die Antwort auf das Evangelium zu geben. Zu sagen, ja Jesus, ich habe das verstanden, was du möchtest. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Ich glaube das, was du getan hast. Gott wirkt durch sein Wort, durch seinen Geist an unseren Herzen, sodass wir eine Antwort im Glauben geben können. Dass wir als natürliche Menschen, die wir ohne Jesus leben, sagen können, ja Jesus, ab jetzt mit dir. Und vier Verse weiter finden wir diese Reaktion, wie sie im Leben dann Anklang hat. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst erzählen uns, das sind die umliegenden Gemeinden, welchen Einklang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist damit direkt gepaart. Sie haben geglaubt und sie sind umgekehrt. Weg vom alten Leben, weg von den Götzen, hin zum lebendigen und wahren Gott, um ihm zu dienen. 180 Grad. Und das finden wir auch in unserem Text, ich sag mal ansatzweise schon in der Apostelgeschichte, dass sie gesagt haben, wir sind überzeugt davon, was ihr gesagt habt. Wir sind überzeugt davon, dass Jesus Christus der Retter ist. Und deswegen hängen wir uns an euch dran. Wir wollen mehr davon erfahren. Wir wollen mehr davon hören. Schließen uns euch an. Dazu gehören noch die anbetenden Griechen, lesen wir, vornehme Frauen, Griechen, also nicht Juden, die sich zur Synagoge hielten, die auch da waren, und vornehme Frauen, also Frauen von einflussreichen Männern, die jetzt einen anderen Weg gingen. Und das war natürlich für die anderen Juden, die wir gleich ab Vers 5 lesen werden, ein Problem. Ja, bevor wir da hinkommen, müssen wir uns aber noch fragen, was es bedeutet, die menschliche Verantwortung in der Verkündigung und Gottes Souveränität in der Rettung. Ich sagte, ich komme noch mal darauf zurück, was das bedeutet, was die Botschaft des Evangeliums bedeutet. Was bedeutet evangelisieren? Ja, das bedeutet schlicht und einfach den Inhalt des Evangeliums weitergeben. Ich habe einfach mal ein paar Stellen rausgesucht, wo wörtlich steht, das Evangelium evangelisieren. Ja, bei uns in der Bibel steht Evangelium verkündigen, im Griechischen steht da Euangelion, Euangelizo, also das Evangelium evangelisieren, den Inhalt des Evangeliums weitergeben, verkündigen. Darum geht es. Warum ist das so wichtig, dass wir uns an diese Botschaft halten? Dass wir uns daran halten, dass Menschen genau das erfahren, was die Bibel als Evangelium deutlich macht. Weil wir Menschen, und das habe ich nochmal mit zwei Stellen hier aufgeschrieben, sind geistlich tot, leblos, nichts passiert. Wir sind nicht ansprechbar für Dinge, die geistlich sind. Und so gibt es keine menschliche Möglichkeit, die uns irgendwie nur zu Gott bringen könnte. Darum haben wir Gottes lebendiges Wort. Und wir haben den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wirkt, der das in unser Herz hineinlegt und der eine Möglichkeit schafft, dass wir lebendig werden, wie ein Defibrillator, der unser Herz wieder zum Leben erweckt. Und damit sind wir abhängig von Gott und seiner Souveränität. der unser Herz erreicht, der unseren Kern erreicht, das Herz als Sitz für unser Wollen, für unseren Glauben, für unseren Fühlen, für unseren Verstand. Und darum beten wir auch jetzt schon dafür, dass Gott wirkt bei der Evangelisation, dass Gott wirkt bei dem nächsten Gig, dass Gott wirkt in den Herzen der Menschen, die in unsere Gemeinde gehen und Jesus noch nicht kennen. Dass Gott das Herz erreicht. Und diese Souveränität Gottes ist auch eine Entlastung für jeden Verkündiger, sage ich mal, weil wir nicht nach Statistiken gehen müssen. Oh, diese Predigt hat 3 Bekehrungen hervorgerufen. Das ist Gottes souveränes Wirken. Ich habe es nochmal in diesem anderen Vers hier deutlich gemacht. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Gott zieht einen Menschen zu sich hin. Aber gleichzeitig, und das sagt der erste Teil dieses Punktes, sind wir aufgefordert, Gottes Wort treu zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen, so wie es der Inhalt in der Bibel zeigt, was zum Evangelium dazugehört. Die Menschen, die diese Botschaft hören, werden bewegt. Es gibt irgendwo eine Reaktion, Ablehnung oder Zustimmung, um es schwarz-weiß zu malen. Was können wir noch lernen zu diesem Punkt? Wir sehen anhand dieser Christen, die sich hier bekehrt haben, die halten sich direkt zu denjenigen hin, die sie zu Jesus geführt haben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch jemanden, wo du sagst, ja, der nimmt Gottes Wort ernst, der lebt danach, der gibt es gerne weiter, der ist Vorbild. Zu dem halte ich mich, den kann ich Fragen stellen, da kann ich einfach hingehen und fragen, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Was denkst du darüber? Es ist wichtig, dass wir uns auch, ich sag mal, menschliche Vorbilder haben, dass wir menschliche Vorbilder haben, wo wir sehen, die Armen Jesus Christus nach. Herr Paulus macht dieses Prinzip deutlich. Er sagt an vielen Stellen, werdet meine Nachahmer. Heißt nicht, dass sie Punkt für Punkt das tun sollen, was Paulus tut. Sondern letzten Endes steckt dahinter, was Paulus eben deutlich macht, werdet Christi Nachahmer, werdet Nachahmer des lebendigen Gottes. Sagt er an verschiedenen Stellen in seinen Briefen. Wo ihr seht, Menschen, denen ist es wichtig, dass sie Jesus Christus lieben, dass sie das in ihrem Leben auch zeigen, dass sie Gottes Wort lieben, dass sie Vorbild sind, zu denen haltet euch. Dass ihr lernt und dass ihr weiterkommt. Ich habe mich auch zu Jörg gehalten. 2007, denke ich, bin ich in den Hauskreis gekommen und ja, ich habe mich an Jörg gehalten, weil ich wusste, das, was er sagt, das lebt in seinem Leben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, kann ich zu ihm auch mit Fragen kommen. Im Hauskreis wurden viele Fragen beantwortet, geklärt und wie ich Dinge praktisch im Leben umsetzen kann. Nachahmer Christi, zu denen lasst uns halten. Gott erwartet Treue in der Verkündigung und Gott schenkt Souveränität in der Rettung. Wenn Menschen diesem Ruf nicht folgen, dann sehen wir, was wir nun in den letzten Versen dann sehen, ab Vers 5, dass dort Ablehnung ist. Vers 5, die Juden wurden eifersüchtig, nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Und das ist der letzte Punkt, menschliche Anfeindungen, das Skandal des Kreuzes. Ja, für die Juden war Christus als gekreuzigt ein Ärgernis. Es war ein Skandal. Im Griechischen steht hier Skandalon. Wir schlagen diesen Vers mal auf. 1. Korinther 1, Vers 23. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit. Es kommt ihnen wie eine Dummheit vor. Und hier steckt hinter diesem Ärgernis, hinter diesem Anstoß, steckt Skandalon, ein Skandal. Christus als gekreuzigt ist für die Juden ein Skandal. Was in Vers 4 diese freudige Reaktion war von Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, die das akzeptiert haben, ist hier in deutlicher Art und Weise Ablehnung zu spüren, zu sehen. Die Juden blieben dabei. Sie lehnten den Messias ab. Und so wandten sie sich erneut gegen die Verkündigung, gegen den Verkündiger. Das Kreuz ist für sie ein Skandal. Die Juden waren eifersüchtig. Ja, vielleicht darüber, dass Paulus und Silas nun andere zu sich zogen, dass sie wegzogen von dem, was sie selber lehrten. Und so riefen sie die Gasse zusammen. Böse Leute, wörtlich steht hier Marktleute, also man kann sagen Marktplatzgesinde, die hier zusammengerufen worden sind, um hier einen Aufruf oder eine Aufruhr zu starten. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann wie in manchen Filmen, wo dann nachts die Leute, die das ganze Dorf mit Fackeln und Mistgabeln und so weiter durchs Dorf laufen. Ein bisschen Ähnlichkeit hat das hier für mich, aber es wird klar beschrieben, hier wird ein Aufruhr gestartet, hier wird gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Und so gingen sie, dieser Pöbel, zu dem Haus von Jason, wo sie Paulus und Silas vermuteten. Jason, der die beherbergt hat, wie wir in Vers 8 sehen, der sie aufgenommen hat. Und dort waren aber Paulus und Silas nicht. Versen 6 und 7. Als sie aber sie nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Ja, anstelle der beiden schleppten sie nun Jason und einige andere Christen aus Thessalonich vor die Herrscher der Stadt. Ihre Behauptung: Durch die Verkündigung von Jesus Christus hätten sie den Erdkreis aufgewiegelt. Sehr ironisch eigentlich, wenn man Vers 8 anschaut, wo sie ja eigentlich dasselbe getan haben. Vielleicht nicht den Erdkreis, aber sie haben die eigene Stadt aufgewiegelt und haben den Pöbel starten lassen. Nichtsdestotrotz, natürlich ist das auch Wahrheit. Von Jerusalem an hat Jesus Christus schon prophezeit in Apostelgeschichte 1, Vers 8, bis an die Enden der Welt. Die Botschaft des Kreuzes stellt die Welt auf den Kopf. Es ist eine weltverändernde Botschaft. Eine Botschaft, die jeden Menschen vor die Wahl stellt. Mit Jesus oder ohne. Mit allen Konsequenzen, mit allem, was dazugehört. Letztendlich der Ausgang Himmel oder Hölle. Eine weitere Anschuldigung, die wir finden: Sie würden gegen die Verordnung des Kaisers verstoßen, weil sie einen anderen König haben. Natürlich, Jesus Christus, König der Juden, war es damals, aber er ist mehr. Jesus Christus ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Sein Reich ist ein anderes Reich, ein besseres Reich, ein erhabeneres Reich als alle Reiche dieser Welt. Sein Reich existiert heute noch, das Römische Reich in dieser Form nicht mehr. In seinem Reich ist Frieden. Da ist Frieden mit Gott. Da herrscht Frieden untereinander. In seinem Reich findet man Ruhe. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euren Seelen Ruhe geben. Das ist ganz im Gegensatz dazu, was dieses Reich hier erlebt in den Versen 8 und 9, wo Beunruhigung ist. Ja, in Vers 8 steht: Sie beunruhigten die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Herr Lukas schreibt das hier so schön, dass es die Juden sind, die hier nun beunruhigen, die diesen Aufruhr gestartet haben, die die Stadt auf den Kopf stellen. Das Kreuz als Skandal ist ihr Ausgangspunkt. Und damit nun, anstatt in den Herzen dieser Menschen Ruhe einkehrt, weil sie Jesus Christus irgendwie kennenlernen, wird hier lieber dafür gesorgt, dass in der Stadt Ruhe herrscht. Jason und eigene andere müssten bürgen. Das heißt wahrscheinlich, dass sie sagen mussten: Okay, wenn das hier nochmal passiert, dann müssen wir euch Geld geben. Also letzten Endes, wenn das wiederholt wird, dann kriegt ihr Geld dafür. Oder Gefängnisstrafe, wie auch immer. Wir finden hier keine Informationen. Aber auf jeden Fall hält das die Christen und auch das Missionsteam nicht ab, weiter zu machen. Es entsteht eine Gemeinde. Paulus schreibt ihnen zwei Briefe. Und in einem Brief erwähnt er, dass er vom Satan verhindert worden war. Manche Ausleger weisen genau darauf hin, dass das, was hier geschehen ist, in dieser Stadt letzten Endes dem Satan in die Hände gespielt hat. Dass sie hier quasi mundtot gemacht worden sind. Dass Jason und andere Geschwister dafür gerade stehen mussten. Anfeindungen gehören dazu. wenn man sich offen zu Jesus Christus bekennt. Aber wir sollten uns davon nicht verunsichern lassen. Ja? Ich habe das mal zusammengefasst, was wir jetzt noch gemeinsam lesen sollten, im 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Freude genau dort, im Leiden oder in der Verfolgung, und es ist ein Indiz der Rettung. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Es soll als etwas Normales gelten. Es soll nichts Fremdes sein. Wir dürfen Christus ähnlicher werden, indem wir seiner Leiden teilhaftig werden. Und hier steckt ein Indiz der Rettung drin, weil dann sehen wir, dass der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, der Heilige Geist auf uns ruht. Und so hat die Verkündigung des Evangeliums und das Leben als Christ für die Christen in Thessalonicher nicht aufgehört. Sie standen zu ihrem König. Sie standen zu dem König der Welt, Jesus Christus. An ihm scheiden sich die Geister. Das Kreuz, das Symbol der Christenheit, das, was Jesus Christus dort erlitten hat, das ist ein Skandal. Und ich möchte uns zum Abschluss fragen, herausfordern, wenn es um unsere Opferbereitschaft und Motivation geht, Christus zu verkündigen und zu ihm zu stehen, heißt Entbehrungen auf sich zu nehmen. Sind wir bereit dafür? Wenn wir diese Frage im Hinterkopf behalten, sind wir bereit dafür, für Jesus Christus alles zu geben? Dann drehen wir diese Frage mal um und fragen, was war er bereit für uns zu geben? Warum sollte Jesus Christus für uns bereit gewesen sein? Was war seine Motivation, das für uns zu tun? Ich habe mich an unseren Hauskreis erinnert, wo wir das vor kurzem noch studiert haben. Das Kreuz als Zeichen der Liebe Christi. In seinem Hauskreis haben wir Römer 5, Vers 7 gelesen, wo wir entdeckt haben, ja, für einen guten Menschen würde vielleicht einer noch vielleicht oder auch nur ansatzweise eventuell sein Leben irgendwie geben. Was hat Jesus getan? Jesus starb, Römer 5, Vers 6, für die Schwachen, für die Gottlosen, Römer 5, Vers 8, er starb für Sünder, Römer 5, Vers 10, er starb für seine Feinde. Paulus argumentiert dort so und sagt, vielleicht würde jemand Opfer bringen für einen guten Menschen, aber für einen, der ein Verbrecher ist, für einen, der einen selber Böses tut, der einen selber mit Füßen tritt, der selber die Feindschaft zu Gott haben möchte, ob nun gewollt oder nicht. Und das bist du, das bin ich als natürlicher Mensch, der ohne Jesus lebt. Warum sollte Jesus bereit gewesen sein, das für uns zu tun? Das zu opfern, diese Entbehrungen auf sich zu nehmen. Was war seine Motivation? Seine Motivation war Liebe. Weil er dich und mich so unendlich liebt. Reine Liebe. Darum ist er diesen Weg gegangen. Dieses dramatische Geschehen am Kreuz führte dazu, dass wir letzten Endes die Möglichkeit haben, zu Jesus Christus in den Himmel zu kommen. Bist du bereit, Jesus Christus die Antwort zu geben, zu sagen, ja, Jesus, du hast alles gegeben. Warum sollte ich weniger für dich geben? Vielleicht sagst du jetzt im Gedanken, ja, eigentlich möchte ich das. Vielleicht war das mal bei dir so und sagst, ja, ich möchte das wieder. Dann pack es an. Bekenne das deinem Herrn und sag, bitte ihm um die Hilfe. Sprich vielleicht mit anderen Geschwistern darüber und sag, ja, ich möchte das anpacken. Stelle immer wieder diese Frage an deinen Herrn, Herr, was kann ich für dich tun? Und dann geh los. Schau, wo der Herr dich gebrauchen kann. Geh mit offenen Augen durch die Welt. Es gibt genug Punkte. Die Ernte ist groß. Der Arbeiter sind wenige, sagt Jesus an einer Stelle. Wenn du jetzt gesagt hast, alles für Jesus geben, das Kreuz auf sich nehmen, den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, das tun, was der Herr will, konsequent. Was bedeutet dir dein Glaube? Was bedeutet Jesus Christus für dich, der für dich alles gegeben hat? Hinterfrage das. Das Kreuz ist ein Skandal. Da, wo wir es verkündigen, wird es auch Probleme geben. Und darum nochmal zum Schluss der Aufruf, lasst uns die Evangelisation 2017 im Auge behalten. Lasst uns das mit ins Gebet nehmen. Jesus Christus, gestorben und auferstanden, wird dort verkündigt. Und so haben wir das heute gesehen, die Verkündigung des Evangeliums, Erfolge und Anfeindungen. Jesus Christus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Gehe los, frage ihn immer wieder neu, was kann ich für dich tun? Amen.